Liebe Gäste, sehr geehrte Besucher, ein herzliches Willkommen zur mittlerweile schon 41. Innovation Night hier im Millennium Center in Lustenau. Es freut uns sehr, dass Sie wieder da sind. Ich kann Ihnen schon sagen, heute wird's tierisch. Wir hatten das schon einmal bei einer Veranstaltung, bei einem der Vortragenden, als es damals um künstliche Intelligenz, um Intelligenzformen, aber auch um Kooperationsformen aus dem Tierreich geht. Damals waren die Tiere nur auf dem Screen. Diesmal sind sie mitten unter uns. Bionik, ein Kunstwort aus Biologie und Technik, steht heute im Mittelpunkt dieser 41. Innovation Night. Mein Name ist Stefan Fitz, ich bin Geschäftsführer der Fachhochschule Vorarlberg. Ich darf Sie heute moderierend durch den Abend begleiten als einer der Vertreter der Veranstalter dieser Vortragsreihe. Ich darf sehr herzlich auch meine Mit- oder unsere Mitkooperationspartner und ihre Vertreter begrüßen, die Vertreter der Prisma Unternehmensgruppe, der Wirtschaftsstandort Vorarlberg GmbH, der Industriellen Vereinigung und natürlich unseres Medienpartners, der Vorarlberger Nachrichten. Bionik. Ein Kunstwort. Und der Titel des heutigen Tages, des Abends ist ja Inspiration aus der Natur. Wir lassen uns heute von der Natur inspirieren, nicht vom Wetter. Wenn Sie sich die Räume hier anschauen und wenn Sie sich hier erinnern, einen Gecko vorstellen, der die Wände entlang klettert, dann ist doch eigentlich ganz natürlich, dass man sich Gedanken macht, wie hält der ohne Haftmittel? Und genau mit solchen Fragen beschäftigt sich die Bionik, nämlich was können wir aus der Evolution, aus vorhandenen Lösungen und Strukturen aus der Natur lernen, anwenden, um dann einen Klebstoff oder eine Klebefolie zu entwickeln, die ohne Haftmittel auskommt. Wenn eine Grapefruit auf den Boden fällt, dann wundern sich manche Leute, warum die nicht zerspringt und nicht zerstört wird. Und dann sieht man, die Schalenstruktur ist so klug und das transferiert man dann in den Aufbau eines Motorradhelms. Also ganz, ganz viele Fragen in diese Richtung. Ich bin natürlich kein Spezialist. Wir haben einen Spezialisten für Bionik heute zu uns geholt. Es freut mich ganz besonders, dass wir Professor Thomas Scheibel heute bei uns begrüßen dürfen. Er ist Professor an der Universität Bayreuth und beschäftigt sich durchgängig mit dem Thema, mit Inspirationen aus der Natur. Wir haben ausgemacht, dass ich ihn nicht lange vorstelle. Er hat mir nur gesagt, das Einzige, was ich sagen soll, er ist nicht schuld fürs Wetter. Und Sie sollen keine Angst haben vor den Tieren hier. Für die ganz Mutigen unter Ihnen gibt es nachher Fotos und Begegnungsmöglichkeiten mit philippinischen Spinnen und Taranteln. Ich wünsche uns, Ihnen einen netten Abend. Natürlich wird es im Anschluss wieder die Möglichkeit zu Fragen und zu Austausch gehen. Professor Scheibel, die Bühne ist ganz Ihre.
Ja, lieber Herr Fitz, vielen herzlichen Dank für die warmen Worte, trotz des schlechten Wetters. Ich möchte mich erstmal bedanken für die Einladung. Es freut mich ungemein, ich war vor einem Jahr schon mal am Bodensee, auf der anderen Seite in Deutschland, da haben wir auch über Bionik gesprochen und der ein oder andere hat mich da vielleicht auch schon gesehen. Für den wird es vielleicht ein paar neue Dinge geben. Mit dem keine Angst vor den Tieren haben, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also für die hier vorne kann ich garantieren, aber ich habe natürlich noch weitere platziert im Raum und für die übernehme ich dann keine Haftung. Sie sehen schon, die Tiere, die hier vorne stehen, ja, die haben irgendwie eine Assoziation vielleicht schon geweckt bei Ihnen. Was machen die so besonders? Kann ich sowas von einem Tier auf einen anderen Organismus transferieren? Und da sieht man schon mal so ein Beispiel aus Hollywood. Spider-Man, ja, also ein Mensch, der sich die Eigenschaften einer Spinne aneignet. Hat, glaube ich, da kein Interesse gehabt, Peter Parker, grundsätzlich zur Spinne zu werden. Er wird gebissen und dann wird da irgendwas transportiert. Und da werden wir dann nachher noch ein bisschen dazu kommen, ob das überhaupt möglich ist, ja, dass ein Mensch solche Eigenschaften vielleicht erreichen kann und ob wir überhaupt verstehen, was da passiert. Keine Angst, das Tier ist wirklich nur hier. Nilpferd. Wer von Ihnen hat schon mal ein Nilpferd gesehen? Jetzt mal sind Sie gefragt. Arme hoch. Wunderbar. Wie viele von denen, die jetzt die Hand gehoben haben, haben schon mal ein Nilpferd mit einem Sonnenbrand gesehen? Aha, also offensichtlich keiner. Das ist auch gar nicht so erstaunlich, denn Nilpferde haben keinen Sonnenbrand. Zumindest solange sie ausreichend zu trinken oder zu saufen haben, weil sie nämlich einen Schweiß produzieren, in dem UV-Absorber vorhanden sind. Und dieser Schweiß schützt die Nilpferdhaut. Also wenn Sie an moderne Produkte denken in der Kosmetik, wir werden nachher noch mehr über Kosmetik hören, dann gibt es ja mittlerweile auch Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30, 40, 50. Und vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, wie sowas funktioniert. Naja, das geht mit Nanotechnologie. Und dann wird man auch feststellen, das sind meistens anorganische Partikel, also irgendwas, was der Körper nicht abbauen kann, was möglicherweise auch wieder in die Umwelt gelangt. Und man hat den Schutz vor der Sonne. Aber das Ganze ist nicht biologisch. Ja, es ist nicht nachhaltig, es ist nicht abbaubar. Irgendwo gehen diese Partikel hin. Beim Nilpferd ist es überhaupt kein Problem. Ja, der Schweiß wird abgekratzt und dadurch, dass es ein biologisches Produkt ist, wird es auch verdaut. Und das ist natürlich was, was uns heutzutage interessiert. Ja, in Anwendungen. Nachhaltigkeit. Kann ich irgendwelche Produkte herstellen, die sich danach wieder in den Biozyklus eingliedern? Großes Thema momentan, Mikroplastik. Ja. Überall im Ozean schwimmen kleinste Plastikpartikel, die so nicht abgebaut werden, die dann von den Kleinstlebewesen aufgenommen werden, von den Fischen und so wieder in unseren Nahrungskreislauf kommen. Könnte man sowas verhindern, wenn wir statt künstlichen Produkten Naturprodukte verwenden? Nun, da steht eine große Frage davor. Wie funktioniert das Ganze denn? Und das ist genau das, womit sich die Bionik beschäftigt. Wir versuchen uns genau von solchen Beispielen inspirieren zu lassen, um dann eben ein Produkt aufzubauen, das möglichst nachhaltig ist, das gut funktioniert und das ich möglicherweise dann natürlich auch noch günstig herstellen kann. Das kommt natürlich dann immer noch bei kommerziellen Ansätzen dazu. Das heißt, was machen wir? Wir schauen in der Biologie nach, wie das funktioniert. Aber eigentlich sind wir Ingenieure, wir sind eigentlich Techniker und wir versuchen eben jetzt in der ingenieurwissenschaftlichen Forschung Entwicklungen, die sich über Jahrmillionen etabliert haben, das kann nicht so schlecht sein, ja, die versuchen wir zu verstehen und dann in technische Produkte zu übertragen. Sie haben schon Beispiel Gecko gehört, das kommt gleich noch. Ich fange immer mit der Lotuspflanze an, weil die Lotuspflanze wahrscheinlich das bekannteste bionische Vorbild ist und auch das allererste Vorbild war, das zu einem Produkt geführt hat. So sieht die Lotuspflanze aus, kommt in Asien vor und das Spannende an der Lotuspflanze ist die Blattstruktur, denn wenn Sie sich solche Blätter anschauen, die sind immer sauber. Und das liegt jetzt nicht daran, weil die immer fleißig geputzt werden, sondern die haben einen selbstreinigenden Oberflächeneffekt. Und den möchte ich Ihnen ganz kurz mal vorstellen. Sehr vieles in der Natur hat was mit Oberflächen zu tun. Das werden wir dann auch beim Gecko sehen. Und Oberflächen sind natürlich auch dafür verantwortlich, ob was haftet. Und in dem Fall haftet jetzt hier auch Schmutz. Ganz einfach gezeigt mit einem Dreieck, einem Viereck und einer Kugel. Wenn ich eine flache Oberfläche verwende, die vielleicht auch noch ein bisschen wasseranziehend ist, das nennt man hydrophil, also wasserliebend, dann habe ich einen Wassertropfen, der sich möglichst breit auf der Oberfläche macht. Und Sie sehen schon, dass je nachdem, wie diese Partikelchen ausschauen, sie mehr oder weniger Kontaktfläche haben. Das Dreieck und das Viereck haben eine relativ große Kontaktfläche im Vergleich jetzt zu dieser Kugel. Und wenn ich jetzt diese Ebene schief stelle, wie bei so einem Lotusblatt, dann rutscht dieser Wassertropfen über die Oberfläche und kann jetzt vielleicht diese runden Partikelchen ein bisschen mitnehmen, weil hier natürlich weniger Kontaktfläche vorhanden ist. Diese Partikel mit den großen Kontaktflächen, die bleiben aber liegen und im Endeffekt rutscht der Wassertropfen wahrscheinlich einfach nur drüber. Wie sieht es aus, wenn ich diese Oberflächenstruktur verändere? Also zum einen, wenn ich jetzt hier ein Muster aufbringe und das Muster so klein mache, dass ich im Endeffekt jetzt hier nur noch ganz wenige Berührungspunkte habe. Nun, damit habe ich natürlich schon mal eine kleinere Kontaktfläche. Damit haften diese Schmutzpartikel sehr viel weniger. Jetzt brauche ich noch einen zweiten Trick. Das ist nicht der einzige Trick. Ich muss jetzt noch schaffen, dass mein Wassertropfen, der ja hier sich erstmal schön auf die Oberfläche gesetzt hat, dass der abperlt. Ich brauche also eine wasserabweisende Oberfläche. Das nennen wir hydrophob. Und dann kann dieser Wassertropfen abrollen. Und jetzt nimmt er diese Partikel mit. Warum? Weil die Oberflächenspannung in dem Tropfen größer ist als die Adhäsionskraft der Schmutzpartikel zur Oberfläche. Und genau so funktioniert ein Lotusblatt, eine Lotusoberfläche. Sie sehen das jetzt hier auch nochmal animiert. Denn das Lotusblatt ist strukturiert, mikrostrukturiert an der Oberfläche und mit einer Wachsschicht überzogen. Und diese Wachsschicht ist ein bisschen das Problem, wenn man das Ganze nachbauen möchte, weil so eine Wachsschicht ist mechanisch nicht besonders stabil. Wenn Sie mit dem Fingernagel über das Lotusblatt drüber streichen, dann kratzen Sie diese Wachsschicht ab. Wenn Sie jetzt also ein technisches Produkt mit Wachs machen, dann hält es genau so lang, bis einer mit dem Fingernagel drüber geht. In der Natur ist es kein Problem, denn das Blatt regeneriert diese Schicht. Das ist ein Selbstheilungseffekt. Und wir sind gerade dabei, also wir haben das jetzt geschafft, sowas auch nachzubauen. Die ersten, die sowas in ein Produkt überführt haben, das waren Kollegen von der Universität Bonn, Professor Bartlott und Kollegen. Und die haben eben sich dann auch überlegt, wie kann ich das in die Technik übersetzen? Und ich muss die Prinzipien natürlich beibehalten, aber ein paar Parameter muss ich ändern. Also ich muss weg vom Wachs. Und sie haben sich diese Außenfassadenfarbe überlegt, dieses Lotusan. Das ist eine selbstreinigende Außenwandfarbe. Und Sie sehen auch, das funktioniert ganz gut. Wie haben die das geschafft? Sie sehen schon, also das Ganze ist strukturiert. Da sind Partikelchen eingearbeitet, die wasserabstoßend sind. Und in dem Fall sind das Silikonpartikel. Das heißt, die sind auch nicht ganz so leicht auf Zerstörung sensitiv. Das können Sie also nicht so ohne weiteres abkratzen. Und diese Wandfarbe ist schon sehr stark verbreitet und wird stark eingesetzt. Haftkräfte. Also Haftkräfte spielen eine große Rolle. Hat man auch schon beim Gecko. Wie kann sich der Gecko an der Wand festhalten? Ganz spannendes Beispiel. Ohne Adhäsionsmittel, ohne Kleber. Auch wieder reine Adhäsionskraft. Man muss sich mal die Zehen genauer anschauen. Wenn man nämlich auf diese Zehen einen Blick wirft, dann stellt man fest im Mikroskop, dass es ganz, ganz viele Haare gibt, Mikrohaare. Eine halbe Million Haare pro Zeh. Und wenn man sich die Spitzen dieser Haare anschaut, dann stellt man fest, diese Mikrohaare, die gliedern sich noch weiter auf und es entstehen richtig gehende Nanohaare. Also eine extrem große Oberfläche. Und die erlaubt eben jetzt wieder eine große Kontaktfläche und damit eine große Adhäsionskraft. Und durch diese ganz kleinen Nanohärchen, die haben also Durchmesser ja, zwischen 100 und 200 Nanometer, kommt jetzt dieser Gecko mit seinen Zehen, mit diesen Strukturen eigentlich in fast jede Oberfläche. Und man sieht es auch, wenn der läuft, der schiebt seine Zehe quasi richtig auf die Oberfläche. Und zum Ablösen muss er das Ganze auch wieder, wie so bei so einem Klettverschluss, von einer Seite abziehen. Der rollt seine Zehe wieder weg. Schnell laufen kann er da nicht, ja, aber er kann fast auf jeder Oberfläche haften. Und das Prinzip hat man auch schon umgesetzt, gibt es auch eine Firma, die eben so ein Adhäsionstape, ein Gecko-Tape, Gecko-Nanoplast auf den Markt gebracht hat. Das können Sie im Endeffekt aufheften und bis zu 1000 Mal wiederverwenden. Ja, können es abziehen. Funktioniert immer so lange, solange kein Schmutz in diese Härchen kommt. Aber das können Sie bei den modernen Tapes auch abwaschen. Das heißt, Sie können die Schmutzpartikel einfach rauswaschen. Gut. Was interessiert uns ganz konkret in der Forschung? Wir haben uns einem anderen Material und einem anderen Baumeister verschrieben, nämlich den Spinnen. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach mal nur zeigen, was so eine Radnetzspinne wie die Dame hier, das ist Sunny, was die denn so in der Lage ist zu fabrizieren. Das ist jetzt natürlich im Zeitraffer gemacht. Das dauert normalerweise so 2 bis 3 Stunden. Und ich zeige Ihnen den Film nochmal, weil mir eine Sache dabei ganz wichtig ist. Wer kann sich an Spider-Man erinnern? Was macht der? Der macht irgend so eine komische Handbewegung und da schießt das ganze Netz raus. Jetzt schauen Sie mal hin, was die Spinne macht. Die baut erstmal einen Rahmen. Und dann fängt sie an, diese Rahmenkonstruktion miteinander zu verbinden und dann baut sie diese Fangspirale. Das heißt, sein Netz wird nicht mit einem Schuss gemacht, sondern so ein Netz wird nach und nach aufgebaut. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn die Spinne verwendet hier nicht ein Baumaterial, sondern verschiedene. Bis zu 5 verschiedene Materialien werden hier verbaut. Alle diese Materialien bezeichnen wir als Spinnenseide. Aber die haben komplett unterschiedliche Eigenschaften. Das möchte ich Ihnen hier mal kurz zeigen. Das ist jetzt eins unserer Haustierchen, die wir sehr viel einfacher bei uns finden, ist die europäische Gartenkreuzspinne, die kennen Sie auch. Vielleicht finden Sie noch die ein oder andere draußen. So eine philippinische Schönheit werden Sie bei uns in freier Wildbahn eher selten sehen, denen ist es einfach zu kalt. Also so eine Spinne kann eben verschiedene Seiden produzieren. In der Regel sehen Sie sowieso immer nur die Weibchen. Das sind nämlich die schönen großen Tiere. Die Männer sind eher ein bisschen mickrig von Statur. Und überleben es meistens auch nicht lang. Das ist nämlich einer der beliebten Energieriegel, so ein kleiner Zwischendurch-Snack für die Damen. Spinnen sind nämlich kannibalisch. Und was die machen, sie lassen oder lassen nicht den Herrn der Schöpfung mal so ein bisschen nahe kommen. Und wenn er dann mal sein Begattungsgeschäft vollbracht hat, dann in Bayern sagt man Körderschutz oder Katz, dann wird er im Endeffekt als Energiereservoir genutzt, also er wird aufgefressen. Und das hat auch einen biologischen Hintergrund, weil die Spinnen das quasi so als letztes Abendmahl nehmen, die hören danach mit dem Fressen auf, die meisten zumindest. Und der biologische Hintergrund ist ganz einfach, die Spinne startet nach der Befruchtung ein Programm, das verhindert, dass sie ihre eigenen Nachkommen frisst. Würde sie ja sonst machen. Als Kannibale, die frisst alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ja? Das heißt, die hört dann zu fressen auf, so lange bis die Babys geschlüpft sind. Es gibt einjährige Spinnen, die fressen danach nie wieder und sterben dann. Es gibt mehrjährige Spinnen, die können quasi ein Gelege ablegen, die Babys schlüpfen und irgendwann nach einer bestimmten Zeit fangen die wieder an zu fressen. Und deswegen ist es ganz praktisch, wenn da so ein Männchen rumläuft, weil das ist quasi die letzte Mahlzeit. Okay, aber zurück zum eigentlichen Punkt, zur Spinnenseide. Und da steht schon, ist so der heilige Gral der Materialwissenschaft. Warum das so ist, werden wir gleich noch kennenlernen. Aber die erste wichtige Mitteilung, die Sie mit nach Hause nehmen, es gibt nicht eine Spinnenseide. Spinnenseide ist eine Materialklasse. Das ist genauso, wenn Sie sagen, es gibt einen Kunststoff. Gibt es nicht. Es gibt ein Metall, es gibt eine Keramik. Spinnenseide ist eine ganze Materialklasse. Und kann man hier ganz schön sehen an der Spinne, die baut also eine Rahmenkonstruktion aus einem bestimmten Seidentypus. Der wird auch die große Ampullenseide oder Major Ampuller Seide genannt. Warum? Weil die Drüse, in der diese Seidenmoleküle produziert sind, ausschauen wie eine große Ampulle. Biologen sind manchmal nicht besonders erfinderisch in der Namensgebung. Und warum heißt die große Ampulle? Naja, es gibt noch eine zweite Drüse, die ist ein bisschen kleiner, schaut auch aus wie eine Ampulle, ist dann die kleine Ampullenseide. Die benutzt die Spinne, um dieses Rahmenkonstrukt zunächst mal zu verstärken. Ganz wichtig, diese Fasern kleben alle nicht. Häufig gestellte Frage, warum? Oder Seidenfasern kleben doch. Tun sie nicht. Ja? Alle Fasern, die diese Spinne produziert, sind absolut klebefrei. Ich habe ihr leider beim Auspacken ihr Netz zerstört, sonst hätten sie es ausprobieren können, dass da nichts klebt. Der Kleber wird von der Spinne ganz bewusst aufgebracht und zwar nur auf diese Fangspirale. Das ist auch wieder eine spezielle Seide, die hat den Namen Flagelliformseide und der Kleber hat auch einen Namen, der heißt Aggregatseide. Also es ist alles Seide, aber in ganz verschiedenen Zustandsformen. Der Kleber ist flüssig, diese Fangspirale ist sehr dehnbar. Diese Rahmenkonstruktion ist sehr steif und dann haben wir hier noch einen Zement, um dieses Netz auch zu befestigen. Also wir haben schon mal im Netz 5 verschiedene Seiden mit komplett unterschiedlichen Eigenschaften. 2 davon sind Kleber, eines ist ein Zement, also der muss aushärten, um die Adhäsionskraft zu erzielen und der zweite ist ein Flüssigkleber. Und dann gibt es hier noch weitere Seiden zum Verpacken der Beute, zum Verpacken der Eier. Also so eine Spinne ist im Endeffekt so eine richtige Fabrik für Seiden. So, was ist jetzt an der Spinnenseide selber so spannend? Nun, zum einen ist sie extrem mechanisch belastbar. Und dass Sie mir das glauben, habe ich Ihnen hier einfach mal einen Badmintonschläger mitgebracht. Den haben wir mit dem Spinnennetz von der Spinne bespannt. Und Sie sehen, also ich kann jetzt hier ohne große Probleme spielen. Da können Sie auch härtere Bälle nehmen. Also wir können das auch mit einem Tischkickerball machen. Das Problem ist nur, wenn ich mit einem härteren Ball drauf gehe, dann verformt sich die Seide. Das macht übrigens auch das Netz. Und dann ist da erstmal eine Delle drin. Dann kriege ich immer die Frage, ja, jetzt ist es kaputt, oder? Nein, es ist nicht. Genauso wenig, wie das Netz kaputt geht, wenn jetzt zum Beispiel ein Vogel reinfliegt. Das verformt sich. Es hat aber eine Art Formgedächtnis. Das dauert nur ein paar Stunden, bis dann das Netz wieder in diese Form zurückgeht. Deswegen mache ich es nicht mit dem harten Ball. Der harte Ball wird das jetzt ausdellen und das würden wir bis zum Ende der Veranstaltung eben nicht mehr wieder zurück in die Ausgangsform kriegen. So ist es besser, mit einem leichten Ball das zu machen. Aber Sie sehen, das ist ein Spinnennetz. Und das Spannende ist, die Fasern, die Sie hier drin sehen, die haben ein Zehntel des Durchmessers Ihrer Haare. Also diese Fasern sind extrem dünn und Sie sehen, ich kann da sogar mit der Hand reinschlagen, ohne dass da was passiert. Also mechanisch extrem belastbar. Das ist schon mal eine so eine interessante Eigenschaft. Eine zweite interessante Eigenschaft, die wurde als erstes von Aristoteles beschrieben. Es gab sicherlich die Kenntnis dazu schon vorher. Und zwar hat Aristoteles nämlich beschrieben, dass bei Hautverletzungen es ganz gut ist, wenn man ein Spinnennetz drauflegt. Denn die Wunde ist geschützt, sie wird sterilisiert und die Wunde heilt schneller. Das sind also alles Eigenschaften, die man schon seit Tausenden von Jahren kennt. Heute weiß man auch noch, dass man keine Allergien auf Spinnenseide entwickelt, dass sich auch das Immunsystem nicht dagegen wehrt. Ich habe also keine Immunantwort. Ich kann also Spinnenseide in den Körper einbringen, ohne dass es eine Reaktion gibt. Das ist sehr erstaunlich. Ja? Und kann man sich bis heute noch nicht zu 100% erklären. Wir haben natürlich ein paar Erklärungsansätze, die erklären, warum das so ist. Also, wir haben eigentlich zwei komplett unterschiedliche Eigenschaften, die beide per se interessant sind. Extreme mechanische Stabilität, und wir werden gleich sehen, wie mechanisch stabil. Und dann diese ganzen weichen Faktoren, die vielleicht gut sind für medizintechnische Produkte. Und dass es wirklich nicht einfach nur ein Geschmarres ist, kann ich Ihnen ganz einfach zeigen. Wer von Ihnen ist Agatha Christie-Fan? Mal Arm hoch. Wer hat schon mal Miss Marple gelesen? Gut, die meisten kennen nur die Filme. Wenn Sie Miss Marple lesen, Agatha Christie, 1964, A Caribbean Mystery. Da sagt auf Seite, ich glaube, 68, da hat sich eine Dame verletzt, mit dem Messer geschnitten. Dann sagt die Miss Marple, wenn wir jetzt ein Spinnennetz hätten, dann könnten wir die Wunde gleich verbinden. Also Agatha Christie in den 1960er Jahren wusste noch, und auch alte Landwirte, die ich befragt habe in Bayern, wussten noch von diesen Eigenschaften von den Spinnennetzen. Es ging dann so über die Zeit verloren. Es ist altes Wissen. Spinnennetz auf eine Hautverletzung und es heilt besser. Aber ich möchte erstmal mit der Mechanik anfangen. Warum ist diese Mechanik wirklich so außergewöhnlich? Und hier ist jetzt mal ein Vergleich. Und ich erkläre Ihnen gleich, was Sie sehen. Wir haben eine Carbonfaser, also eine Kohlefaser, wir haben Kevlar. Kevlar ist eine Faser, die in kugelsicheren Westen zum Beispiel eingesetzt wird. Wir haben Nylon 6,6, das ist also ein High-Performance-Nylon. Und dann haben wir hier die Spinnenseide von dieser Gartenkreuzspinne. Was sehen wir hier? Wir sehen einen Wert, der nennt sich Belastbarkeit oder auch Bruchenergie genannt. Also ein Energiewert pro Volumen. Das ist die Energie, die die Faser pro Volumen aufnehmen kann, bevor sie reißt. Und viele sagen, ja, aber Kevlar ist doch viel reißfester als Seide. Das stimmt, wenn ich nur die Reißfestigkeit mir anschaue. Aber das hier ist der Energieeintrag und da ist die Spinnenseide so speziell. Kann ich Ihnen mal zeigen, so macht man eine Messung, man zieht an dem Faden und je mehr man zieht, desto weiter dehnt der sich aus. Also ich kann hier unten die Dehnung auftragen und desto mehr Spannung baut sich auf. Das heißt, der wehrt sich immer mehr dagegen, je weiter ich ziehen möchte und diese Spannung wird eben hier in einer Kraft ausgedrückt, in Megapascal. Und dann entsteht hier so eine Kurve. Die Kurve ist im Endeffekt der Verlauf, wie sich diese Faser verhält. Und diese Belastbarkeit, von der wir gerade sprechen, das ist die Fläche unter dieser Kurve. Und die ist bei Spinnenseide enorm groß, um genauer zu sein, so groß wie bei keiner anderen Faser. Es gibt keine andere Faser, weder von Menschen noch von der Natur produziert, die eine größere Belastbarkeit hat als die Spinnenseide, weil Spinnenseide zum einen eine hohe Festigkeit hat, aber gleichzeitig eine hohe Dehnbarkeit. Es gibt dehnbarere Fasern und es gibt festere Fasern, aber es gibt keine, die beides sind. Sie sind immer entweder das eine oder das andere. Also, ein sehr spezielles Material, deswegen der Heilige Gral. Was könnte man mit so einem Material alles machen? Naja, wenn ich erstmal ganz wenig davon habe, könnte ich es vielleicht in der Medizin einsetzen als chirurgisches Nahtmaterial oder ich könnte Wundverbände daraus herstellen, wie es schon bei Agatha Christie steht. Wenn ich mehr davon hätte, könnte ich Schutzkleidung machen. Wenn ich ganz viel davon hätte, Airbags möglicherweise, Spezialseile, Leder, Textilveredelung damit betreiben. Also es gibt viele Möglichkeiten. Gerade bei sowas wie Airbags würden natürlich diese Eigenschaften der Energieaufnahme sehr gut passen, denn der Airbag soll sich ja mit verformen, der soll ja nicht starr bleiben, um eben die Energie nicht zurückzugeben auf ihren Nacken zum Beispiel. Also das heißt, Spinnenseide ist eigentlich prima. Jetzt, wenn Sie da mal herschauen, dann sehen Sie schon eins der Probleme. Ich mache das Netz kaputt, jetzt dauert es ewig, bis der wieder ein neues Netz macht. Ja. Das andere Problem habe ich Ihnen schon geschildert. Die sind Kannibalen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zwei in der Box hätte, dann würde es nicht lang gut gehen. Wahrscheinlich spätestens morgen, wenn ich wieder zu Hause bin, hat die eine die andere gefressen. Problem. Das heißt, warum hat noch niemand bis jetzt diese herausragenden Eigenschaften genutzt? Ganz einfach, Spinnen sind Kannibalen und es ist einfach wahnsinnig schwer, die zu züchten. Und ich komme auch ganz schlecht ans Material dran. Also wenn Sie sich mal vorstellen, ich würde jetzt dieser Spinne, was man machen könnte, mit einer Pinzette hinten die Seide aus dem Popo ziehen. Ja, wir nennen das Melken. Das machen wir, um immer Referenzmaterial zu haben. Dann würden 70 Meter Faden 1 Milligramm Seidenfaden ergeben. Also ein Tausendstel Gramm. 70 Meter. Aus so einer Spinne kriegen wir vielleicht so 200, 300 Meter raus und dann müssen wir die Woche in Ruhe lassen. Ist also ein mühseliges Geschäft. Ein anderes Beispiel, das Ihnen einfach nur zeigt, dass es völlig unsinnig ist, mit der Spinne zu arbeiten. Es gibt einen Schal, der ist in London im Victoria Albert Museum ausgestellt, der 2 Quadratmeter Fläche. Der ist aus natürlicher Spinnenseide gemacht. Dafür haben 75 Arbeiterinnen auf Madagaskar 4 Jahre lang 1,5 Millionen Spinnen gemolken, um ein Textil mit 2 Quadratmetern Fläche herzustellen. Völlig unvorstellbar, daraus einen Industrieprozess zu machen. Also es geht einfach nicht. Das heißt, man muss weg von der Spinne und die Lösung ist Biotechnologie. Also eigentlich das, was Spider-Man gemacht hat. Ja? Ich muss diese Information von der Spinne irgendwo anders hin transportieren in irgendeinen Organismus, der mir erlaubt, die Seidenmoleküle erstmal, am besten natürlich gleich die Fasern, aber das ist vielleicht zu schwierig, die Moleküle herzustellen. Und das nennt man Biotechnologie. Das geht. Ich kann also Erbinformation, wenn ich sie denn kenne, muss man natürlich anfangen. Also wir haben der Spinne sozusagen in den Popo geschaut, ja, und wir haben versucht herauszukriegen, was denn da dahinter steckt. Was ist die Erbinformation für die Seidenmoleküle? Und nachdem wir das wussten, konnten wir mit Hilfe der Biotechnologie jetzt diese Information in einen anderen Organismus einbauen. Wir haben uns für Bakterien entschieden, weil Bakterien sehr handsam sind. Die verdoppeln sich sehr schnell innerhalb von 20 Minuten. Sie können im großen Maßstab hergestellt werden. Und alles, was man da noch machen muss, ist die Seidenmoleküle, die im Inneren der Bakterien produziert werden, dann von diesen ganzen bakteriellen Bestandteilen abzutrennen. Aber das ist machbar. Und das war so gut machbar, dass ich 2008 auch eine Firma dazu gegründet habe, die Firma Emsig. Sitzt in Martinsried. Die hat diesen Prozess weiterentwickelt, die hat den dann hochskaliert und ist heutzutage in der Lage, im Tonnenmaßstab Seidenproteine mit Hilfe dieses biotechnologischen Ansatzes herzustellen. Ja. Also schon sehr spannend, wenn man dann mal so ein Seidenfass bekommt und mit der Schaufel da durchschaufelt. Sehr imposant für einen Wissenschaftler. Jetzt, was was kommt da raus aus diesen Bakterien? Es ist nur lange kein Faden, sondern im Endeffekt, wenn man das Ganze gefriertrocknet, ist es ein weißes Pulver. Das nehme ich nicht mehr ganz gerne mit, weil immer, wenn ich aufgehalten werde und jemand sieht ein weißes Pulver, ob im Auto oder am Flughafen, habe ich dumme Kommentare und muss mein ganzes Gepäck zerlegen, deswegen bleibt das Zeug zu Hause. Es ist reines Protein, es riecht nach nichts, es schmeckt nach nichts, es gibt ihnen Kraft, wenn sie es essen, aber dafür ist es zu teuer. Wir wollten natürlich wissen, wie geht es denn? Wie macht jetzt die Spinne aus dem Protein einen Faden? Und da muss man natürlich jetzt auch nochmal Spider-Man zu Rate ziehen. Wie macht's der? Naja, der schießt es hier aus diesem Handgelenk. Polymerchemiker würden sagen, der extrudiert. Ja? Der drückt eine Lösung, eine Spinnlösung durch eine kleine Düse und dann durch das Aushärten, also wenn ich es aus der Schmelze mache, durchs Abkühlen oder wenn ich es mit dem Lösungsmittel mache, durch das Verdampfen des Lösungsmittels, entsteht der Faden. Das macht die Spinne nicht. Also hier dieses unten rausschießen, ja, das können Sie bei Amazon kaufen, können Sie ausprobieren. Es funktioniert nicht. Sie müssen sich vorstellen, diese Seidenmoleküle, die haben so ungefähr das Aussehen von ganz langen, dünnen Spaghetti. Also Sie haben hier gefriergetrocknete Spaghetti, also müssen Sie erstmal in Lösung bringen. Und das Lösungsmittel ist Wasser. Das heißt, Wasser verdampft natürlich auch nicht so schnell, wenn Sie das einfach irgendwo hinspritzen, passiert nichts. Bei den Spaghetti können Sie es ja noch einfach machen. Sagen wir mal, Sie kippen einfach das Ganze in ein Sieb, dann haben Sie das Wasser weg. Jetzt können Sie natürlich mit diesen Spaghettis einiges anstellen, entweder essen oder aber Spider-Man spielen. Und wenn Sie sich dafür interessieren oder vielleicht Kinder zu Hause haben, ich habe hier auch ein kleines Kinderbüchlein geschrieben, da ist das Experiment dann auch beschrieben. Am besten laden Sie sich dazu zu einer gut bekannten Familie ein, das ist nämlich eine Riesensauerei. Machen Sie das also nicht bei sich zu Hause, aber es macht riesig Spaß. Sie kochen also Spaghetti, gießen das Wasser ab, nehmen eine Handvoll Spaghetti und werfen sie an die Wand. Und dann lassen Sie die Kinder mal analysieren, was da rauskommt. Und das Ergebnis ist klar, kein Netz, kein Faden. Ja. Und dann, und da wird es dann ein bisschen kitzelig, dann nehmen Sie eine Spaghetti-Zange und dann versuchen Sie eben, an den Spaghetti-Enden zu ziehen. Und dann werden Sie, wenn Sie es ganz geschickt machen, werden Sie feststellen, die bleiben dann aneinander batten, ja, also die adherieren aneinander. Und dann, wenn Sie das gut machen, können Sie dann einen Faden rausziehen. Das ist genau der Trick. Also nicht schießen, nicht werfen. Ziehen. Und das ist genau das, was die Spinne macht. Hier sehen wir quasi mal einen Blick in das Hinterteil der Spinne. Das ist die Drüse. Für jede dieser Seidenarten, die ich Ihnen vorher aufgezählt habe, gibt es eine eigenständige Drüse. Da werden diese Seidenproteine hergestellt. Die werden dann im Drüsensack gespeichert als Flüssigkeit. Und jetzt muss ich im Endeffekt genau das machen, was wir bei den Spaghettis auch machen. Ich muss das Wasser entfernen. Dafür nutzt die Spinne einen kleinen chemischen Trick. Die gibt ein sogenanntes kosmotropes Salz, das ist Phosphat dazu. Und dieses Salz bindet Wasser. Und damit kann die im Endeffekt jetzt hier das Wasser von den Spaghettis, hätte ich beinahe gesagt, von den Seidenproteinen abtrennen. Sie kriegen zwei Phasen. Und dann wird es noch ein bisschen angesäuert, also kommt ein bisschen Säure rein. Und dann haben Sie hier am Ende eigentlich schon so eine Art Brei. Also das ist eigentlich schon das, was Sie dann so mit den Spaghettis in Ihrem Sieb haben. Und dann kommt der große Trick, die Spinne zieht da dran. Und dass Sie mir das auch glauben, zeige ich es Ihnen mal. Also die kann das ganz aktiv machen mit den Hinterbeinen. Wenn hier Sunny mal wieder aktiv wird, dann können Sie ihr dabei auch zuschauen. Das ist eine Möglichkeit. Oder sie klebt die Seide irgendwo fest und lässt sich einfach fallen. Also nutzt Gravitation, geht auch. Oder sie klebt fest und läuft einfach weg. Das ist das, was Sunny gerade vorhin gemacht hat. All diesen Fällen wird immer gezogen. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss man verstanden haben. Und dann kann ich so einen Spinnprozess nachempfinden. Ich habe also meine Spinnlösung. Ich pumpe dann diese Lösung in meinen Spinnkanal und dann ziehe ich hier hinten ab. Das muss natürlich gut koordiniert sein. Ich darf vorne nicht schneller reinpumpen, als ich hinten abziehe und auch nicht so langsam. Also ich brauche da eine ganz gute Regeltechnik. Da kommen die Ingenieure zum Tragen. Hier sitzen dann auch Roboter davor, die das dann steuern, die das Ganze pipettieren und dann kann ich hier parallel Spinnanlagen fahren. Und so ist es uns 2013 dann zum ersten Mal geglückt, ein Produkt, ein rein biotechnologisches Produkt herzustellen, haben wir den lustigen Namen BioSteel gegeben, das als erste Mal geschafft hat, die Belastbarkeit der Spinnenseide einzuholen. Mittlerweile haben wir sogar Fasern, die noch besser sind. BioSteel war im Nachhinein keine so gute Idee, weil ich habe sofort einen Anruf vom Deutschen Schweißerverband gekriegt, ich soll einen Vortrag halten, habe ich gesagt, Leute, das hat mit Stahl nichts zu tun, das ist ein Protein. Und natürlich stellt sich dann sofort die Frage, ich habe hier auch so ein kleines Döschen mitgemacht, aber sehen Sie es mir nach, Sie werden schon sehen, wenn Sie es nur durchs Döschen anschauen, wenn ich es raushole, versuchen die Leute es immer rauszuzupfen, so schaut es auch schon aus, deswegen lasse ich es jetzt in der Dose, Sie dürfen es sich aber nachher gerne anschauen. Ich habe also BioSteel mitgebracht. Gut, Ansatz à la Spider-Man, den Zug stoppen, haben Sie vielleicht auch gesehen, ich glaube Spider-Man 2 ist es, wo er den fahrenden Zug mit dem Netz aufhält. Von der Physik her absolut möglich, ist kein Quatsch, kann er machen. Ja. In Deutschland haben wir das nicht nötig, unsere Züge fahren eh nicht, entweder streikt irgendeiner, ja, oder die Weiche geht nicht. Also das haben wir uns jetzt hier komplett von der Palette gestrichen, aber ich möchte ein bisschen heiß machen. Morgen wird mit großer Wahrscheinlichkeit in New York unser allererstes komplettes spinnenseidentechnisches Produkt vorgestellt. Also wenn Sie morgen im Laufe des Nachmittags vielleicht mal ins Internet schauen, dann dürfte das schon online sein, spätestens am Freitag. Dann werden Sie sehen, was man mit den Fasern machen kann, weil es so eine große Veröffentlichung ist. In New York kann ich Ihnen leider heute noch nicht sagen. Ich weiß es natürlich, aber ich sage es Ihnen nicht. Gut, jetzt ist es so, dass sich das alles ganz toll anhört, aber das Ganze hat ein bisschen gedauert. Wir haben also da ein paar Wochen dran geforscht und während wir uns damit beschäftigt haben, sind wir auf den Trichter gekommen, dass wir ja mit diesen Seidenproteinen, also mit diesem Pulver, vielleicht noch andere Sachen anfangen können. Wir müssen ja nicht zwingend eine Faser daraus herstellen. Ich brauche nicht immer diese Mechanik. Manchmal ist ja vielleicht diese medizintechnische Anwendung. Vielleicht ist eine Oberfläche ja auch zielführend und ich kann ein Produkt daraus herstellen. Und das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, in der Natur spielen Oberflächen immer eine Rolle. Ja? Oberfläche ist so eigentlich das Wichtigste. Und natürlich spielen dann Oberflächen auch in der Medizin und in der Medizintechnik eine ganz entscheidende Rolle. Und dann haben wir eben geschaut, was können wir mit der Seide, mit den Seidenmolekülen noch anfangen. Haben gesagt, naja, in erster Linie ist es mal ein Polymer, also wie ein Kunststoff. Kann ich es verarbeiten wie ein Kunststoff? Ja, ich kann das verarbeiten wie ein Kunststoff. Also Faden haben wir gerade schon gesehen, aber ich kann es auch schäumen. Ich kann Beschichtungen machen, also Folien oder Filme herstellen. Ich kann Partikel herstellen, Fließstoffe, Hydrogele, Mikrokapseln. Alles ist möglich, alles aus wässriger Lösung, also nachhaltig. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach ganz kurz ein paar Beispiele zeigen. Fließstoffe. Was kann man mit Fließstoffen machen? Ich habe Ihnen hier mal einen Fließstoff mitgebracht. Da sind 250 Gramm Fließstoff drin und jetzt habe ich ganz bewusst das mal umgedreht, nur dass Sie sehen, wie leicht das ist. Können Sie sich nachher mal anschauen. Also der schwebt jetzt in der Tat in der Luft. Bitte nicht aufmachen, der wird sofort nach oben gehen und ist weg. Ja? Also bitte da drin lassen. 250 Milligramm Fließstoff kann man hier in so eine Rolle geben. In so einem Staubsaugerbeutel, wie wir ihn entwickelt haben, sind 100 Milligramm. Also grob ein bisschen weniger als die Hälfte von dem. Und was man damit anstellen kann, ist Folgendes. Wir haben festgestellt, dass man diese Seidenmoleküle mit einer speziellen Technik in ganz, ganz dünne Fasern herstellen kann. Und das haben wir vorhin beim Gecko auch schon gesehen. Dünn scheint irgendwie tolle Eigenschaften zu haben, weil es große Oberflächen generiert. Und wir haben einfach diese Seidenmoleküle jetzt mit einer speziellen Technik, man nennt die Elektrospinnen, das heißt, man spinnt in einem elektrischen Feld, diese Fasern einfach mal auf so einen Polyesterträger aufgetragen. Und Sie sehen, was passiert ist. Im Endeffekt haben wir jetzt ein Nanonetzwerk auf diesen Polyester, also auf diesem Kunststoffgewebe gemacht. Und wir haben hier wunderschön diese Pore vernetzt, ohne sie dicht zu machen. Und das ist eigentlich genau das, was ich bei einem Filter brauche. Und so kam relativ schnell die Idee zustande. Das haben wir zusammen mit dem Staubsaugerhersteller und mit dem Filterhersteller gemacht, mit Bosch und Siemens Hausgeräte. Damals waren sie noch zusammen, haben wir das gestartet und mit der Firma Sandler. Und wir haben gesagt, lass uns doch einfach einen Staubsaugerbeutel bauen, bei dem wir den Feinstaubfilter komplett entfernen. Ich habe Ihnen hier mal den kommerziellen Staubsaugerbeutel mitgebracht, der ist auch aufgeschnitten, da können Sie da mal reinschauen, können Sie mal anfassen, wie das innen sich so anfühlt. Den Spinnenseidenbeutel habe ich nicht aufgeschnitten, weil, wie gesagt, da ist ja nur ganz wenig drin und wenn Sie da hinfassen, wäre es natürlich sofort weg. Was mir wichtig ist, wenn Sie die zwei Dinger anfassen, nehmen Sie das eine in die rechte und in die linke und fühlen einfach mal den Unterschied in der Dicke. Im kommerziellen Produkt sind 55 Gramm Feinstaubfilter. Im Spinnenseidenprodukt sind 0,1 Gramm Feinstaubfilter. Das ist der Unterschied. Der restliche Aufbau von diesem Filter ist absolut identisch. Also Sie haben ein mehrlagiges System, um eben dann entsprechend auch die groben Partikel zu filtern, zu speichern. Was ist der Clou an der Sache? Na, wenn ich dieses dicke Paket, diese 55 Gramm rausnehme und mit einem ganz dünnen Filter ersetze, dann wird mehr Luft durchgehen. Und vielleicht haben Sie es gelesen, ab 1. Januar dürfen die Staubsauger, die Sie kaufen in der Europäischen Union, nur noch 900 Watt Ausgangsleistung haben. Also wenn Sie noch einen mit Bums haben wollen, müssen Sie ihn jetzt kaufen. Ja? Ab Januar dürfen Sie die nicht mehr kaufen. Und natürlich ist die gängige Meinung, wenn ich weniger Leistung habe, habe ich weniger Saugkraft. Naja, die Saugkraft kam eigentlich daher, dass ich relativ miese Filter hatte mit dicken Matten und die dadurch eben gefiltert haben, dass ich sie ganz dick gemacht habe. Und dann brauche ich natürlich viel Energie, um da Luft durchzuziehen. Das sieht man hier mal. Der Volumenstrom ist relativ niedrig, also der wird in Liter pro Quadratmeter pro Sekunde angegeben. Das ist ein kommerzieller Staubsaugerbeutel. Und das sind jetzt hier mal so Standardstäube, die gemessen werden mit 200 Nanometer, 800, 3 Mikrometer, 9 Mikrometer. Und Sie sehen schon, das ist das, was so ein Standardstaubsaugerbeutel kann. Mikrometerpartikel kann er gut zurückhalten und je kleiner die Partikel werden, desto schlechter wird es. Und natürlich wird dann beim Staubsaugen auch ein Druckabfall erfolgen, der ist hier 193 Pascal. Und jetzt nehmen wir denselben Aufbau, nehmen nur diesen Feinstaubfilter raus und ersetzen ihn mit Spinnenseide und 100 Milligramm, also 0,1 Gramm Spinnenseide. Der Volumenstrom wird doppelt so hoch. Wir haben es ausgerechnet, das spart Ihnen allein nur dieser Einsatz 300 Watt von der Ausgangsleistung des Staubsaugers. Ja? Die Performance ist identisch. Ja? Sogar ein kleines bisschen besser, aber das vernachlässigen wir mal. Der Druckabfall ist natürlich signifikant kleiner. Ist ja klar, es geht ja mehr Luft durch. Ja, das heißt, Sie können jetzt mit diesem neuen Staubsaugerbeutelsystem sehr viel energieeffizienter saugen und die Filtereffizienz, also die Saugleistung ist identisch. Ja, also das heißt, wir haben jetzt hier ein Produkt basiert auf einem natürlichen Vorbild, also Spinnennetz im Endeffekt, das uns jetzt erlaubt, Energie zu sparen, obwohl es genauso gut funktioniert. Kommt immer die Frage, das ist doch sauteuer, oder? Wir brauchen 100 Milligramm. Dieser Beutel kostet in der Herstellung 2 Cent mehr als dieser Beutel. Ja, 2 Cent. Und auch wenn wir dann vielleicht ein bisschen dran verdienen, ich glaube, das ist es dann einfach wert. Okay. Jetzt möchte ich ein anderes Kapitel mal aufmachen, bis jetzt wollen wir bei den Fasern. Jetzt möchte ich Ihnen mal was über Beschichtungen sagen. Also wirklich jetzt mal Folien herstellen aus Spinnenseide. Und da haben wir verschiedenste Sachen gemacht und das ist was ganz was Neues, das wir erst jetzt im Sommer veröffentlicht haben. Da haben wir nämlich mal versucht, kann ich Spinnenseide, wenn ich so eine Folie herstelle, eventuell auch mit anderen Naturmaterialien verbinden. Und was wir hier gemacht haben, ist, wir haben kleine Tonplättchen verwendet, sogenannten Hektorit. Was ist an den Tonplättchen so besonders? Nun, diese Tonplättchen, die sind sehr flach und sehr großflächig. Und die eignen sich eigentlich ganz gut, wenn man zum Beispiel Gasbarrieren herstellen möchte. Der Nachteil bei diesen Tonplättchen ist, die lassen sich nicht so einfach verarbeiten. Wir haben jetzt mit einem Kollegen zusammen, der spezialisiert ist auf diese Tonplättchen, ein System entwickelt, bei dem er diese Tonplättchen so modifiziert, dass sie erst einmal wasserlöslich sind. Wir wollten wieder einen komplett Wasserprozess, keine Lösungsmittel. Da muss man hier so ein bisschen modifizieren. Also man hat hier quasi Ionen, Natrium, also Salzionen, die man dann erstmal mit einem anderen Ion austauscht, um diese Tonplättchen vorzubereiten. Und dann gebe ich mein Spinnenseidenprotein drauf. Und Sie sehen, was passiert. Dieses Spinnenseidenprotein legt sich jetzt anstatt der Ionen auf die Oberfläche. Und jetzt muss ich das Ganze eigentlich nur noch gießen und trocknen. Und das kann ich natürlich in mehreren Schichten machen. Und dann entsteht jetzt hier so ein Stapel von Seidentonplättchen. Was ist jetzt so besonders daran? Nun, wir haben das jetzt mal getestet. PET, also Polyethylentetraphthalat, der Kunststoff, den wir in den Trinkflaschen haben, ist ja weit verbreitet, aber er hat zum Beispiel keine gute Gasbarriere. Das heißt, Sauerstoff geht relativ gut durch. Sie können also jetzt gashaltige Getränke in PET-Flaschen nicht unbegrenzt lagern, weil irgendwann ist die Kohlensäure draußen. Ja? Und es geht Sauerstoff rein. Ja? Es oxidieren dann vielleicht ihre Inhaltsstoffe. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Fruchtsäfte da drin lagern, gehen die Ihnen irgendwann kaputt. Und jetzt haben wir dieses PET mal nur mit Seide beschichtet, dann wird das Ganze ein bisschen besser, aber das hat man auch nicht erwartet, dass hier großartig was passiert, weil die Seide selber ist natürlich auch keine Gasbarriere, sondern eher auch gasdurchlässig. Aber jetzt schauen Sie, was passiert, wenn wir das Ganze hier mit dem Seidentongemisch machen, dann kriegen wir hier eine Durchlässigkeit, die sehr, sehr niedrig ist. Und das Spannende an der Geschichte war, dasselbe gilt für Wasserdampf. Und das war das Spannende dran, weil wir kommen aus einem komplett wässrigen System, wir streichen das aus, wir trocknen es und danach geht kein Wasserdampf mehr durch. Ja, obwohl alles davon wasserlöslich ist. Wenn es also einmal verarbeitet ist, dann geht kein Dampf mehr durch. Und deswegen eignen sich jetzt solche Folien zum Beispiel hervorragend zur Lebensmittelverpackung. Theoretisch können Sie es sogar mitessen. Ja. Die Seide verdauen Sie einfach und der Ton wird wieder ausgeschieden, ist quasi ein natürlicher Ballaststoff. So, was kann man noch mit dem Material machen? Jetzt kommen wir dann so langsam zum Ende dieses Vortrags und jetzt kommen wir auch langsam in Richtung Medizin. Man kann diese Folien, diese Beschichtung jetzt natürlich auch in der Medizintechnik einsetzen. Aber man kann jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass das Produkt, das wir biotechnologisch herstellen, zu 100% identisch ist mit dem Naturprodukt. Ist klar, wir sind ja nur inspiriert worden von der Spinne, aber wir machen es ja nicht wie die Spinne. Die Spinne mischt ja vielleicht noch andere Sachen mit dazu. Das heißt, man muss jetzt natürlich, wenn man in diese Richtung gehen möchte, sein neues Produkt testen. Man muss schauen, gibt es eine Immunreaktion und so weiter. Und Sie sehen hier eine ganze Liste von Dingen, die wir gemacht haben. Wir sehen keine Immunantwort, keine Toxizität, keine Haut, keine Augenirritation, natürlich keine Veränderung des Erbguts, keine Sensibilisierung der Haut etc. pp. Das heißt, man kann also dieses Material getrost am und im Menschen einsetzen und das wurde auch 2014 zertifiziert. Also es ist zugelassen zur Anwendung am und im Menschen. So, was war die Anwendung, die wir uns als erstes herausgepickt haben? Nun, das war eine Anfrage von einem Chirurgen, der in der Onkologie arbeitet, also mit Krebspatientinnen hauptsächlich zu tun hat. Und zwar ging es da um Brustkrebs. Die Patientinnen, wenn sie Brustkrebs haben, denen wird sehr häufig die Brust amputiert. Und dann kriegen sie aus ästhetischen Gründen meistens eben ein Implantat, meistens auf Silikonbasis. Ich habe Ihnen auch eins mitgebracht, dürfen Sie nachher auch gern anfassen. Es ist schon ein bisschen abgegriffen, können wir leider nicht ändern, aber dann haben Sie sowas mal in der Hand. Das ist jetzt ein kleines, ich hätte auch ein 250 Milliliter Implantat. Wir haben auch ein 500 Milliliter Implantat, aber das mag man eigentlich gar nicht anschauen. Gut, was ist jetzt das Problem? Das Problem ist, dass Silikonoberflächen vom Körper als fremd erkannt werden. Das heißt, wenn Sie jetzt einer Mammakarzinoma-Patientin, also einer Brustkrebspatientin, die sowieso geschwächt ist, die vielleicht auch noch unter Chemotherapie steht, ein so ein Implantat setzen, das sowieso als körperfremd erkannt wird, gibt es folgenschwere Reaktionen des Körpers. Was passiert? Nun, Zellen versuchen, dieses Material irgendwie abzustoßen oder abzubauen. Das geht natürlich beim Silikonnetz, das ist nicht biologisch abbaubar. Also, zweite Reaktion, dieses Material wird verpackt. Die Zellen, die da drauf sitzen, die produzieren Bindegewebe. Und das Problem ist jetzt, wenn das Immunsystem geschwächt ist, wenn sie also in Chemotherapie sind, dann gibt es da kein kontrolliertes Stoppen mehr. Das heißt, die machen immer mehr Bindegewebe. Die produzieren eine regelrechte Kapsel. Diese Kapsel wird immer dicker, die kann sich dann entzünden und dann entsteht was sich Kapselfibrose nennt. Und das ist jetzt natürlich fatal, denn sobald das hier diagnostiziert wird, muss das Implantat explantiert werden, also wieder raus, denn es könnte zu einer Sepsis, zu einer Blutvergiftung kommen und das wäre natürlich nicht besonders toll. Und das ist bei den Krebspatientinnen in 25% der Fälle ist es so. Auch bei den Schönheits-OPs übrigens, da ist die Fallrate niedriger, da sind wir so zwischen 8 und 10%, aber da spielt Kapselfibrose auch eine Rolle. Da ist es natürlich nicht ganz so tragisch, dann kommt das Ding halt wieder raus. Ja. Aber bei den Brustkrebspatientinnen kann das natürlich weitreichende Folgen haben. Also das Implantat muss wieder raus. Und wir haben einfach geschaut, was machen denn diese Zellen von dem Brustgewebe auf der Oberfläche? Und Sie sehen, so wachsen diese Zellen normalerweise auf der Kontrolle. Sie sehen hier einen dichten Zellrasen. Und hier unten sehen Sie, auf den Seitenfilmen wächst nichts. Die Zellen, die sich hier absetzen sollen und die sich eigentlich hier gemütlich machen sollten, die kuscheln lieber miteinander. Die machen also große Zellhaufen und die lösen sich dann wieder von der Oberfläche ab. Die haben also überhaupt gar kein Interesse, auf der Seide Bindegewebe zu machen. Also haben wir einfach diese Seidenimplantate eingetaucht in eine wässrige Seidenlösung. Es entsteht dann so ein dünner Film, ein Tausendstel Millimeter ungefähr dick auf der Oberfläche. Und das haben wir dann erst in Zellkultur, dann im Tierversuch getestet. Und Sie sehen, so schaut es in Ratten aus. Also eine dicke Kapsel bildet sich da, wenn keine Beschichtung drauf ist. Und hier mit den seidenbeschichteten Implantaten sehen Sie, dass ein ganz dünnes Häutchen drauf ist, aber keine Kapsel sich bildet. Und dann werden Sie sich jetzt natürlich fragen, naja, dann gehen wir vielleicht irgendeine andere Beschichtung drauf. Es wurden alle möglichen und bekannten Beschichtungen getestet auf Silikon. Es hat keine Beschichtung außer der Seide bis jetzt ein derartiges Ergebnis gezeigt. Also das Ergebnis ist wie folgt. Wir haben wirklich auf dieser Silikonoberfläche, wenn sie mit Seide beschichtet ist, sehr viel weniger Zellen, die sich anhaften können und damit natürlich weniger Bindegewebe. Und es führt eben dann dazu, dass sich keine Kapsel bildet, im Gegensatz zur, in dem Fall der anderen Seite, die nicht beschichtet ist. Und das Ganze ist jetzt auch in der Klinik, das heißt, es wird jetzt in Menschen, in Damen erprobt. Und sobald die Sicherheitsstudie abgeschlossen ist, Anfang nächsten Jahres, werden wir dieses Produkt dann auch auf den Markt bringen dürfen. Das heißt, wir müssen natürlich die Regularien befolgen. Wir brauchen eine Zulassung fürs Produkt, obwohl die Beschichtung zugelassen ist und das Implantat muss beides als neues Produkt per se auch zugelassen sein. Und deswegen muss diese Sicherheitsstudie noch an 100 Patientinnen durchgeführt werden. Gut. Was können wir noch machen? Hydrogele. Hydrogele sind spannend. Warum sind Hydrogele spannend? Weil Hydrogele eigentlich ein Material sind, das zu 96-98% aus Wasser besteht. Wir haben so ganz wenig Material und auch da wieder eben ist so eine Kostenfrage. Ja, wenn ich wenig Material brauche und einen großen Effekt erzielen kann, das ist prima, kann ich Geld damit verdienen. So, was kann man also mit solchen Hydrogelen machen? Sie sehen schon, das ist im Endeffekt nur ein großporiges Netzwerk von Seidenmolekülen. Und man kann das zum Beispiel als Creme verwenden. Sie alle haben wahrscheinlich irgendwelche Cremes zu Hause, wo irgendwie Hydrogel draufsteht. Man kann aber auch Zellen drin wachsen lassen und man kann es als Beschichtung nehmen. Und da möchte ich Ihnen jetzt ein paar Beispiele zeigen. Unter anderem, weil es da wirklich auch weltweit die ersten und einzigen Produkte gibt, die Spinnenseide enthalten. Und das sind kosmetische Produkte. Ich habe Ihnen hier einige selbstgemachte Kosmetika mitgebracht. Die dürfen es auch gern ausprobieren. Die gehen langsam schon zur Neige. Ein bisschen Informationsmaterial zum Beispiel von dieser Firma hier. Das ist ein Münchner Hersteller, Lealin. Und ich habe Ihnen mal die Werbebroschüre mit hier aufgelistet und lese Ihnen mal vor, weil mich fasziniert das immer noch. Hier steht, seit über 5000 Jahren begeistert die Seidenfaser den Menschen. Gut, das stimmt, Textilien. Wir überlassen dem Maulbeerspinner seinen Kokon ganz zur eigenen Verwendung und freuen uns auf eine moderne Innovation aus Bayern. Vegane Seidenperlen. Super. Für die Seide muss kein Tier sterben. Das ist ein toller Marketing-Gag. So dürfen wir guten Gewissens in den Genuss reiner Seide kommen. Das schützt unsere Haut mit natürlichen und besten verträglichen Wirkstoffen. Inhaltlich alles richtig, aber das ist das, was sich dann die Kosmetikleute überlegt haben. Mensch, das ist ja ein veganes Produkt, also eigentlich ein tierisches Produkt, aber es ist ja vegan hergestellt. Kein Tier muss dafür sterben, super. So, also es gibt diesen Pflegebalsam. Dann gab es sofort die nächsten, die kamen. Das ist eine italienische Firma, auch in der Schweiz erhältlich, Cosval Italy, Gesichtscreme. asiatische Firma, Korea, die haben gesagt, das kann man auch zur Reinigung verwenden. Find das Produkt sehr nett, kann man im Supermarkt kaufen. Das ist so ein dreistufiges System. Erst entfetten Sie die Nase, also es ist ein Nasepflegenprodukt, muss man dazu sagen. Wären wir jetzt fast nicht drauf gekommen. Erst entfettet man die Nase, dann bereitet man es vor und hier in diesem dritten Typchen, da ist die Seide drin. Das ist dann der Schutzfilm, der sich drauflegt. Gut, jetzt erzähle ich das ja schon eine Zeit lang auf verschiedensten Vorträgen und irgendwann hat einer sich gedacht, das schmiere ich jetzt mein Pferd drauf. Und dieses Pferd hatte Probleme mit der Haut, ein sogenanntes Sommerekzem und danach ging es dem Pferd besser. So, bums, schon hat man das nächste Produkt, ein Spray für Pferde mit Pferdeekzem. Interessanterweise, weil wir keine eigene Abfüllanlage hatten, haben wir das bei einem anderen Produzenten abfüllen lassen. Der hatte eine rumstehen, der macht aber eigentlich Bürsten für Pferde. Weil ich dachte, wenn ich Bürsten für Pferde mache und eine Abfüllanlage, habe ich auch ein Produkt. Das ist dann das hier, das ist jetzt Care and Shine Magic Brush. Also nach dem Bürsten des Pferdes können Sie jetzt hier eben noch Seide reinsprühen. Sie lachen, also ich habe am Anfang auch gelacht, aber es ist wirklich, das treibt Blüten, denn dann hat es irgendein Hundeliebhaber gesagt, ich mache jetzt eine Hundepflegeserie. Können Sie also kaufen das Shampoo, Icarisilk, Hautpflegeprodukt und hier Protect, also das schützt dann den Hund vor Zecken, Milben, keine Ahnung. Wenn es für Katzen geht, geht es auch für Hunde geht es auch für Katzen. Also es gibt mittlerweile hier auch schon so ein Zecken- und Flohschutzmittel, alles mit Seide. Ich finde es sehr spannend, was es für Blüten treibt und wie gesagt, das ist momentan im Kommen und ich denke, da wird es noch einiges mehr geben. Das Spannende daran ist, vor 10 Jahren waren wir bei großen französischen Kosmetikherstellern, die haben alle gesagt, es wird niemals ein Produkt mit einem Protein auf dem Kosmetikmarkt geben. So kurzlebig ist die Zeit in der Kosmetik und für die Schönheit macht man anscheinend alles, ob Hund, Katze, Zettelbergsack oder Maus. Nochmal zurück zur Wissenschaft. Wir wollen es jetzt nicht so seicht enden lassen. Ich habe gerade gesagt, was uns interessiert, ist natürlich, kann ich damit jetzt wissenschaftlich was anfangen? Also mit einem Gerüst, das große Poren hat. Und wir haben festgestellt, dass diese Gele, diese Seidengele, dass man die, wenn man sie in einen Drucker steckt, dass man die drucken kann. Wie sind wir da drauf gekommen? Nun, wir haben so ganz dumme Experimente gemacht. Wir haben das Gel in die Spritze getan und wollten einfach mal schauen, was passiert, wenn ich da drauf drücke. Und interessanterweise hat sich das Gel verflüssigt, kam aus der Spritze, hat sich aber sofort wieder verfestigt. Das ist ein Verhalten, das nennt man scherverdünnend. Das kennen Sie, weil Zahnpasta auch diese Eigenschaften so ein bisschen hat. Zahnpasta-Tube aufdrehen, da kommt nichts drauf. Sie müssen drücken, Sie müssen Scherkräfte anlegen, dass die Zahnpasta fließt. Und sobald sie auf der Bürste ist, wird sie wieder fest. Das Problem ist, die Zahnpasta hat noch eine zweite Eigenschaft, die nennt man Zixotroph, das heißt, die verflüssigt sich auch über die Zeit. Deswegen, wenn Sie das einfach sitzen lassen, irgendwie 3 Stunden später ist die Zahnpasta dann in die Bürste reingeflossen. Mit der Seide würde Ihnen das nicht passieren, die würde als Tropfen oben weiter auf den Bürstenhaaren stehen bleiben. Also wir haben gesehen, dass das geht und das zeige ich Ihnen jetzt, Echtzeitfilm. Sie können das also drucken, das ist also wirklich Echtzeit. Ist dann nur irgendwann mal ein Cut drin, weil es zu lang sonst gedauert hätte. Und Sie können auf diese erste Lage sofort eine zweite draufsetzen. Das wird also so schnell wieder hart, dass Sie ohne Probleme sofort die nächsten Schichten draufsetzen können. Und in dem Fall haben wir ein ganzes Ohr gedruckt. So, für was kann man sowas verwenden? Und solche gedruckten Gerüste eignen sich prima, um zum Beispiel Zellen drauf zu kultivieren, um vielleicht neues Gewebe zu züchten. Nennt man Gewebezüchtung. Das versucht man auch schon seit 30 Jahren, aber irgendwie ist man nicht besonders erfolgreich. Und es hat nämlich einen Pferdefuß, das Ganze. Ich setze die Zellen erstmal hier oben drauf. Wie sollen die Zellen wissen, dass sie dann vielleicht auch nach unten gehen sollen? Und es gibt ganz viele Zelltypen, die überhaupt sich sowieso gar nicht bewegen. Die sind also die bewegen sich schon, aber sie wandern nicht. Und dazu gehören unsere Herzmuskelzellen. Wenn Sie einen Herzinfarkt haben, sterben Bereiche des Herzens ab. Und theoretisch, also wenn es die Leber wäre, würden einfach neue Zellen in den zerstörten Bereich einwandern und das Lebergewebe kann sich regenerieren. Beim Herz ist es nicht so. Herzinfarkt, das Gewebe stirbt ab, es kann nicht sich regenerieren, weil Herzmuskelzellen nicht ins Gewebe wandern. Die sitzen einfach nur da, die bewegen sich zwar, die kontrahieren, aber sie wandern nicht. Das heißt, wenn ich Herzmuskelgewebe, also wenn ich nach Herzinfarkt zerstörtes Gewebe ersetzen möchte mit einem neuen, muss ich ein Gerüst setzen, aber es reicht nicht aus, weil die Zellen wandern nicht ein. Man muss also die Herzmuskelzellen eigentlich mit verdrucken. Und das haben wir gemacht. Man nimmt also diese Seide, vermischt sie mit den Zellen, macht eine Biotinte und druckt jetzt im Endeffekt diese Kombination der Zellen und des Materials gleichzeitig. Das heißt, die Zelle kommt sofort an Ort und Stelle. Das nennt sich Biofabrikation. Mittlerweile können wir das ganz gut. Und mittlerweile wollen wir hier auch Studenten dazu ausbilden, wenn sie sich dafür interessieren. Also gerade vorhin, hier ist was für kleine Kinder. Hier ist was für große Kinder. Wenn sie sich für das Studium der Biofabrikation interessieren, also der Kombination von Biologie und technischen Verfahren, dann können Sie sich so einen Flyer mal mitnehmen. Wir bieten das jetzt an, seit diesem Wintersemester an der Universität Bayreuth. Und das kann man quasi lernen. Und das Spannende ist, die Zellen überleben dieses Drucken. Jeder grüne Punkt ist eine überlebende Zelle. Hier nach, in dem Fall haben wir menschliche Hautzellen gedruckt. Nach 7 Tagen, mittlerweile haben wir das auch schon 4 Wochen inkubiert. Die Zellen fangen dann auch wirklich an, sich wohlzufühlen, sich auszubreiten und neues Gewebe zu machen. Gut, also, das kann man mittlerweile studieren. In Bayreuth ist der erste und einzige Studiengang in ganz Europa zu dem Thema. Aber ich bin sicher, dazu wird es noch ein paar mehr geben. Und damit möchte ich Sie nach Hause schicken. Noch nicht ganz. Vielleicht hier noch so als Information. Wir arbeiten nicht nur mit Spinnen, wir haben auch Muscheln als Vorbild. Die schmecken auch sehr gut. Und wir haben auch verschiedene Insekten. Und so ein bisschen das, was ich Ihnen mit nach Hause geben möchte, ist, man kann von der Natur, gerade was Materialien angeht, eine Menge lernen. Und wir sind gerade erst am Anfang. Aber ich denke, unsere ersten Produkte zeigen, dass wir da auch nachhaltig für die Zukunft was erreichen können. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und stehe jetzt natürlich für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.
Dank. Herzlichen Dank, Herr Professor Scheibel. Wie immer jetzt die Möglichkeit für Sie, Fragen zu stellen, nachzugehen, den einen oder anderen Punkt noch zu erhellen.
Die haben alle Angst vor den freigesetzten Spinnen.
Ohne Fragen gibt es nur mehr Spinnen. Als kaufmännisch orientierte Region, wie lange haben Sie gebraucht von den ersten Ansätzen bis zur Kommerzialisierung, also bis zum ersten Euro, der auch, wie soll ich sagen, nicht über Forschungsförderung in Ihr Unternehmen gekommen ist?
Also angefangen haben wir Ende 2001, die ersten Patente angemeldet haben wir 2004, die Firma gegründet haben wir 2008, die ersten Produkte verkauft haben wir 2013.
Dankeschön. Ich versuche immer zu erklären, dass Forschung länger dauert.
Nein, das Problem bei uns war wirklich
und auch, dass es nicht am nächsten Tag messbar ist.
Nein, ich meine, das größte Problem, das wir hatten bei Firmengründung, hatten wir kein Produkt, sondern nur eine Technologieplattform. Und es war natürlich nicht ganz einfach, Investoren davon zu überzeugen, erstens mal, dass man eine Technologieplattform auch fördern kann und zweitens, dass eine Technologieplattform nicht zwingend in 5 Jahren zu einem Exit führen kann, weil ich ja nur eine Plattform habe und noch kein Produkt. Also man braucht Investoren mit langem Atem.
Noch Punkte, die Sie interessieren? Sonst würden wir im Namen der Veranstalter sehr gern wieder natürlich zu einem kleinen Buffet im Nachgang einladen. Schauen Sie sich die Produkte an. Haben Sie keine Angst vor den Spinnen. Wir wissen mittlerweile, was Sie alles leisten können. Ich wünsche Ihnen und uns noch einen schönen Abend. Danke fürs Kommen und wir sehen uns bei der 42. Innovation Night.
Dankeschön.